Also Gemini hat natürlich nicht nur diese Beschreibungen geliefert, die ich jetzt vorgelesen habe. Das sind, also diese Beschreibungen sind Fazits, die es am Ende von bestimmten Abschnitten gezogen hat. Es gab schon auch konkrete Melodievorschläge, Rhythmen, Harmonisierungen, aber auch Instrumentierungen. Also Gemini hat schon auch wirklich konkret Töne vorgeschlagen, Melodien vorgeschlagen, mit denen wir gearbeitet haben.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel. Rocket Fuel goes classic. Und zwar schalten wir heute nach München zu Jakob Haas von den Münchner Symphonikern. Grüß dich, Jakob.
Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
Ja, natürlich. Ich musste dich ja einladen, weil das ist so ein spannendes Projekt, was ihr gemacht habt, weil du bist nicht nur Cellist bei den Münchner Symphonikern, sondern du bist auch quasi ein Mensch-KI-Schnittstellen-Komponist. Darf ich das so sagen?
Ja, also ich bin ganz grundsätzlich total interessiert an Projekten, die klassische Musik und auch das klassische Orchester an sich über das normale Konzert raus erlebbar machen. Also das heißt, ich interessiere mich für Crossover-Projekte und insbesondere für die Schnittstelle von Musik und Technologie. Also ob das jetzt KI ist oder VR oder sonst Produktionen in dem Bereich. Das sind alles Themen, die mich unglaublich interessieren.
Ja, cool. Bevor wir gleich über das Stück, das ihr quasi mit KI zusammen entwickelt und auch aufgeführt habt oder komponiert und aufgeführt habt, The Twin Paradox heißt das, sprechen, würde ich gerne ein bisschen mehr noch über dich wissen. Wie wird man wann war für dich klar, dass du Profimusiker werden willst und vor allen Dingen auch wann hat dich so ein bisschen das Experimentieren mit KI denn getroffen quasi?
Also ich habe sehr früh mich schon mit Musik beschäftigt, komme auch aus einer Familie, die musikaffin ist sozusagen. Das heißt, ich habe mit 6 oder 7 Jahren schon angefangen, Cello zu spielen und hatte dann in der Pubertät so die klassische Kein-Bock-auf-Üben-Phase und mich interessieren andere Themen. Und diese anderen Themen, die hatten aber irgendwie immer mit Musik zu tun. Also ich habe dann viel in Bands gespielt, mich für Musikproduktion interessiert. Und als ich mich entschieden habe, Musik zu studieren, mir war einfach klar, dass ich unbedingt was mit Musik machen möchte. Das muss nicht unbedingt die Klassik sein, aber das muss was sein. Musik muss da eine wichtige Rolle spielen. Und das hat mich auch nie verlassen. Also selbst als ich dann nach dem Studium in München im Orchester gelandet bin, war für mich immer klar, dass ich gerne nebenher Projekte machen möchte, die mich eben ergänzen, die spannend sind und die klassische Musik irgendwie aus anderen Bereichen beleuchten.
Cello ist ja ein cooles Instrument. Ich habe auch mal 2 Jahre lang Cello gelernt. Es ist aber auch schön kompliziert, finde ich jetzt. Also wenn man das nicht früh wahrscheinlich anfängt, irgendwie für einen Erwachsenen. Aber es ist ein tolles Instrument. Nimmt man halt nicht mal so schnell mit in Urlaub, ne?
Ja, man muss leider viel üben. Also es ist schon, manchmal muss man ein bisschen andere Dinge zurückstecken. Aber wie du sagst, es ist ein tolles Instrument. Und bis jetzt habe ich es auch nie bereut. Also ich pack's immer gerne aus. Ich übe tatsächlich auch gerne. Und solange ich Möglichkeiten habe, mich auch über den Orchesterbetrieb noch hinaus musikalisch auszutoben, ist das einfach eine klasse Kombination.
Ja. Kann man so sagen, sind die Cellisten, sind das so die Rockstars unter den klassischen Musikern? Weil ich meine, da gibt es ja ein paar coole Projekte, ne, wo Metallica-Sachen mit dem Cello nachgespielt werden und so. Seid ihr schon ein bisschen so die Verrückteren?
Das ist schwierig zu sagen. Also man sagt ja jedem Instrument so gewisse Charaktereigenschaften zu oder den Leuten, die sie spielen. Da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sonst kriege ich Ärger mit den Kollegen. Aber
hört ja keiner.
Cello ist auf jeden Fall ein sehr beliebtes Instrument. Also es gibt viele sehr unterschiedliche Typen, glaube ich, die gern Cello spielen und die das Instrument lieben. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch einfach mehr ausgeflippte Projekte als jetzt an der, ich will keine Namen nennen, aber als in anderen Instrumenten.
Okay, wir sprechen nicht von der Piccolo-Flöte hier. Okay, nein, wir wollen jetzt hier niemanden bashen. Super, das heißt also, deine Liebe für andere Sachen oder für neue Projekte war da, aber trotzdem hast du auch schon vorher komponiert oder bist du jetzt quasi oder mitkomponiert irgendwie oder hast du das erste Mal jetzt quasi mit diesem KI-Projekt ausprobiert?
Also ich bin kein ausgebildeter, studierter Komponist. Also ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als klassischen Komponisten bezeichnen, denn das ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Job, vor dem ich sehr, sehr hohen Respekt habe. Aber ich habe als Musiker natürlich viel Verständnis dafür, was in einem Orchester passiert. Ich kann vielleicht musikalische Werke auch anders einschätzen als jemand, der diese Möglichkeiten nicht hat. Und in der Zusammenarbeit mit einem klassischen Komponisten, in unserem Fall war das jetzt mit meinem Freund und Kollegen Adrian Sieber, hatten wir natürlich ein tolles Team, weil er ist ein ja, sehr erfahrener und viel gespielter Komponist. Und durch unsere gemeinsame Erfahrung konnten wir uns da super zusammenfinden.
Ja, was haben denn eure Orchesterkolleginnen und Kollegen gesagt, als ihr mit der Idee auf die zugekommen seid, ihr macht jetzt mal so ein KI-Projekt?
Also da muss ich mal eine Lanze brechen für mein Orchester, für die Münchner Symphoniker. Das Orchester ist sehr, sehr jung und unglaublich vielseitig. Wir machen grundsätzlich ja ein sehr diverses und interessantes Programm, ob das jetzt inhaltlich ist, das sind auch ungewöhnliche Orte, das sind ungewöhnliche Formate. Und insofern sind die das grundsätzlich schon mal gewohnt, dass da neue Ideen auf sie zukommen. Der KI-Bereich, der war jetzt für viele sicher interessant, aber der ist für Musiker natürlich auch so ein bisschen ein vorsichtig zu genießendes Neuland, weil viele haben, glaube ich, Angst davor. Die sagen, boah, kreative Tools, muss ich mir Sorgen machen, dass die mich irgendwann ersetzen? Was bedeutet das für meine Zukunft als Künstler oder als Musiker? Und insofern war da sicher auch eine gewisse Skepsis da. Aber ich denke, unser Ansatz und das Stück an sich haben schon dazu geführt, dass viele sich mehr damit auseinandergesetzt haben. Und am Ende hatte ich den Eindruck, dass sie auch schon ziemlich begeistert waren vom Resultat.
Ja, sehr cool. Bevor wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen und auch uns das nochmal angucken, wollen wir vielleicht einfach mal irgendwie ein Stück mal reinhören, dass man vielleicht auch mal die Menschen eine Idee davon kriegen, von was wir reden. Du hast ein paar Stücke, also ein paar Ausschnitte mal mitgebracht. Was würdest du denn sagen, was wäre denn jetzt mal zum Einstieg für uns Musikamateure denn mal ein interessantes Exzerpt?
Ich würde das Stückchen Timbral Transformation vorschlagen, also ein Ausschnitt aus dem dritten Teil des Stücks. Und der beschäftigt sich thematisch auch ja mit dem Inhalt. Und vielleicht hören wir uns den mal an und dann kann ich ein bisschen was dazu erzählen.
Sehr gut. Also es ist eine Premiere bei Rocket Fuel. Ich habe noch nie Musik zugespielt, live vor allen Dingen. Also wir gucken mal, ob das funktioniert. Sie sind ein bisschen mittendrin eingestiegen, glaube ich, ne?
Genau, ja. Ich erzähle vielleicht grundsätzlich ein bisschen was zur Thematik, zum Twin Paradox als solchem, denn das ist der Name, den auch Gemini tatsächlich selber vorgeschlagen hatte, Twin Paradox. Das ist ein Gedankenexperiment aus der Physik, basierend auf der Relativitätstheorie von Einstein und ist auch unter dem Namen Gemini Paradox bekannt, deswegen der Twist zu dem Twin Paradox und dem Vorschlag von Gemini. Und im Twin Paradox geht es darum, dass Zwillinge, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durchs All bewegen, also einer bleibt zum Beispiel auf der Erde und der andere reist mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durchs Universum und kommt dann zurück, dass die unterschiedlich altern. Also letztlich bedeutet das, dass die Zeit relativ ist, dass es keine absolute Zeit gibt. Und einer der initialen Gedanken war, Gemini tatsächlich zu fragen, wie dieses physikalische Experiment, wie das denn musikalisch klingen könnte. Und der erste Vorschlag, den Gemini gemacht hat, den haben wir gerade gehört, nämlich tatsächlich durch so Klangwolken, die voneinander wegdriften und eben genau dieses physikalische Experiment so hörbar machen. Ich kann mal kurz vorlesen, wie Gemini das selber beschreibt. Dieser Abschnitt stellt den Zwilling dar, der die Erde verlassen hat und sich in die Tiefen des Weltraums begibt, wo er die Zeitdilatation, also die veränderte Wahrnehmung der Zeit, aus erster Hand erlebt. Die Musik reist dabei durch das Orchester. Anstelle einer statischen Klanglandschaft bewegt sich das Gemini-Motiv in seinen unterschiedlichen, abgewandelten Versionen räumlich durch das Orchester und entfernt sich immer weiter von seinem Ausgangspunkt. Stell dir eine klangliche Weltreise durch den Weltraum vor, bei der sich die Umgebung ständig weiterentwickelt.
Irre. Ich habe gerade wie von Robert Spaceship. Ich kann natürlich sofort anknüpfen. Also wenn man das jetzt so weiß, finde ich, dann ist es tatsächlich ja, dass man das so auch hört. Man müsste vielleicht uns Amateuren immer viel mehr Text an die Hand geben, glaube ich, damit
wir das besser genießen können. Gemini ist ja ein Sprachmodell und kann deswegen Musik natürlich richtig, richtig gut beschreiben. Was es nicht kann, ist jetzt Audio liefern oder Notentext liefern, wie das andere Modelle schon können. Kennt man ja, man drückt auf den Knopf und dann hat man sofort ein Geburtstagsständchen für die Tante oder sowas mit dem passenden Text dazu. Das sind coole Tools, aber die fanden Adrian und ich jetzt nicht so spannend, weil sie eben künstlerisch nicht herausfordern. Man drückt einfach, also man denkt sich einen Prompt aus, drückt einen Knopf und fertig ist es. Und mit dem Sprachmodell hatten wir jetzt die Chance, wirklich in den Austausch zu gehen. Also über einen Dialog uns kreative Impulse zu holen, die dann mit, also zu bewerten, weiter zu fragen und uns dann sozusagen in einem Austausch durch dieses Stück zu hangeln. Und das waren insgesamt über 12.000 Zeilen Prompts, also es war richtig, richtig viel Arbeit und war vielleicht auch nicht schneller, als wenn wir das ohne Gemini gemacht hätten, aber es war tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen, wann da und welche kreativen Impulse von diesem Sprachmodell kommen können und wie wir die dann tatsächlich auch umsetzen können.
Ja, vielleicht kurz mal hier ein Exkurs so auf die technische Ebene. Du sagst Gemini. Gemini ist das Sprachmodell von Google. Vielleicht kannst du ein bisschen dann Hintergrund erzählen für die das vielleicht jetzt gar nicht hier von den Zuhörern und Zuhörern, die das Gemini-Modell jetzt gar nicht kennen.
Es ist ein Sprachmodell wie die anderen auch, die es auf dem Markt gibt. Es gibt von Google das sogenannte AI Studio. Das lässt in ein paar Parametern noch mehr zu. Also meiner Meinung nach ist es ein super Tool, um zu experimentieren, um auszuprobieren. Zum Beispiel kann man die Temperatur der KI einstellen. Für die das nicht kennen, das bedeutet ein bisschen, wie ernsthaft und wie ausgeflippt die KI antworten soll, also wie kreativ oder wie wahrheitsgetreu. Und für uns ist jetzt wahrheitsgetreu beim kreativen Komponieren natürlich nicht so wichtig, sondern für uns sind die ausgeflippten Ideen wichtig und wir sind sozusagen auf der Suche nach Impulsen oder nach Inspiration, die wir so noch nicht kennen. Und deswegen waren solche Features, die eben Google AI Studio im Programm hatte, waren für uns prima zu nutzen und für die es genau interessiert, also Gemini Pro 1.5 war das Modell, mit dem ich gearbeitet habe.
Ja, super spannend. Habt ihr das mit Google irgendwie abgestimmt? Wie haben die denn darauf reagiert?
Ja, also Google ist sozusagen Teil des Experiments. Die Komposition ist eine Auftragskomposition der Münchner Symphoniker und die Münchner Symphoniker haben eine Partnerschaft mit Google Arts and Culture und Google Deutschland zu diesem Projekt. Also die waren auch beteiligt bei der Uraufführung des Stücks und sind auch in der Dokumentation beteiligt. Also Google ist sozusagen auch ein Partner des Projekts.
Voll spannend. Vielleicht werden wir gleich nochmal, also würde mich natürlich super interessieren, wie die Proben waren oder wie das erste Mal die Sachen vorgestellt hat, aber auch wie natürlich die Uraufführung war. Aber vielleicht wollen wir nochmal ein zweites Stück irgendwie hören und vielleicht magst du vielleicht vorher mal sagen, quasi, was ihr gepromptet habt, was da rauskam, weil ich glaube, dann kann man das so ein bisschen. Also ich versuche, das sozusagen rauszuhören, was es sein soll.
Sehr gerne. Also ich würde vorschlagen, den zweiten Abschnitt, Duality in Flux. Da geht es um das Thema Dualität. Also auch das hat Gemini vorgeschlagen, diesen Arbeitsprozess, also die Frage, der Mensch fragt und die KI, die Maschine antwortet, wie man das musikalisch umsetzen könnte. Das war ein Vorschlag, den Gemini selber gemacht hat. Und in unserem Fall hört man jetzt eine Oboe und eine Solo-Geige. Die sind die menschliche Frage, also die spielen eine sehr lyrische und expressive Melodie. Und dann hört man eine sogenannte Maschinenantwort. Also das klingt fast wie ein Morse-Rhythmus, so was ganz Metallisches aus Percussion-Instrumenten und Blechbläsern. Die antworten sozusagen auf diese menschliche Frage. Und den Ausschnitt hören wir uns jetzt gerne einfach kurz an.
Alles klar. Also, Duality in Flux. Ja, also hab ich gehört. Ja, also cool. Wie würdest du grundsätzlich denn diesen Musikstil beschreiben, der dann bei eurem Experiment rausgekommen ist?
Ja, also das ist vielleicht auch einfach grundsätzlich wichtig zu wissen, dass es zeitgenössische klassische Musik. Also es ist ein Kunstprojekt, es ist keine Filmmusik oder es ist keine Stilimitation von was es schon gibt. Also es gab ja zum Beispiel so Projekte, Beethoven-Sinfonien zu vervollständigen oder eine 10. Beethoven-Sinfonie zu entwerfen. Solche Themen, die eben auf Stilimitationen basieren, die fanden wir auch nicht spannend. Wir wollten wirklich rausfinden, kann man was ganz Neues machen? Also kann man was machen, was es noch nicht gibt mit diesem Ansatz eines Sprachmodells? Und da war für uns natürlich auch klar, dass das in irgendeiner Form modern klingen muss. Ich finde es persönlich als Musiker, ich mag moderne Musik total gerne, aber immer nur dann, wenn ich auch ein bisschen Ahnung habe, was da eigentlich passiert. Bisschen wie mit moderner Kunst, also bildender Kunst, finde ich auch. Wenn man weiß, was der Künstler oder die Künstlerin sich dabei gedacht hat, dann findet man schnell einen Zugang und ist vielleicht wirklich fasziniert davon. Aber wenn man es nicht weiß, steht man davor und rätselt. Und in unserem Fall ist es, finde ich, eben so schön, dass wir diese Dokumentation haben, dass wir diese Dialoge haben, dass man diesen Text hat, diese Beschreibungen und dass man aufgrund derer einen super Zugang zu dem Stück findet und dann eben vielleicht zu dieser zeitgenössischen Musik auch eine Anknüpfung findet, die man sonst mit moderner Klassik vielleicht echt überhaupt nicht hätte.
Und sozusagen, wie würde man das Format nennen? Also was ist dabei rausgekommen? Also jetzt von der Länge und von der Struktur her? Oder ist das auch komplett frei?
Nee, also es sind 12 Minuten. Das war die Vorgabe, die wir tatsächlich Gemini auch gegeben haben. 12 Minuten für großes Sinfonieorchester. Und das Genre ist Contemporary Classical, also zeitgenössische klassische Musik. Und damit wurde Gemini auch gepromptet. Also das heißt, wir haben keine Komponistennamen, wir haben keine klanglichen Anlehnungen verwendet, sondern es war immer ganz klar, dass wir ein zeitgenössisches, modernes Stück schaffen wollen.
Ja. Versuchen dann Menschen immer sofort, dass irgendwo dann einzusortieren, wenn die sowas hören? Also oder lassen die sich auch drauf ein oder sagen die, das klingt so ein bisschen expressionistisch irgendwie? Oder sagen, akzeptieren die, dass das jetzt tatsächlich was ganz Neues ist?
Ja, also natürlich versuchen die das. Die Fragen kamen auch sehr, sehr oft. Ich finde es auch noch aus einem anderen Grund spannend, denn meine Kolleginnen und ich, wir sind es ja gewohnt, wenn wir Beethoven auf unsere Notenpulte bekommen, dann wissen wir aufgrund der Tradition und aufgrund unserer Ausbildung, wie man Beethoven spielt. Aber wie man jetzt Gemini spielt, wie man KI spielt, das weiß natürlich niemand. Also Gemini hat hin und wieder natürlich schon auch Spielanweisungen gegeben, aber da öffnet sich ja auch noch mal ein ganz neuer interpretatorischer Freiraum für die Musikerinnen und Musiker. Und da haben die sich schon auch drauf eingelassen. Auch unser Chefdirigent Joseph Bastien, der das Stück dirigiert hat, hat sich da drauf eingelassen. Und das fand ich ehrlich gesagt eigentlich das Spannendste. Also wir liefern ja dem Orchester am Ende nur eine Partitur und die müssen was draus machen. Und was sie draus gemacht haben, fand ich echt cool.
Ja. Für wie viele Musiker oder Musikerinnen hat Gemini das jetzt ausgelegt? Wie viel wart ihr?
Das sind ungefähr 60.
Wie war das das erste Mal, der erste Aufschlag? Du hast eben schon gesagt, also das junge Orchester hat das irgendwie relativ sozusagen tapfer aufgenommen, so ein Projekt. War das ein ganz normales, wie das Proben eines normalen Stücks oder war das schon auch was Besonderes für euch?
Ja, das war grundsätzlich ganz normal, aber es ist natürlich, wenn jetzt das Stück von einem Kollegen ist, sowas kommt sehr, sehr selten vor. Insofern war das schon was Besonderes und also da ist schon auch glücklicherweise viel Wertschätzung da in beide Richtungen, sonst hätte man sich auf das Projekt wahrscheinlich auch nicht eingelassen. Insofern war es, glaube ich, einfach Aufregung und Spannung und ausprobieren wollen gemeinsam. Ja, also eine tolle Atmosphäre, um ja einfach gemeinsam rauszufinden, wie das denn jetzt funktioniert, was wir da gemeinsam mit der KI fabriziert haben.
Warst du aufgeregt?
Ja, ich war sehr aufgeregt, Adrian auch. Natürlich hat man auch Angst vor Fehlern. So eine Partitur für ein großes Sinfonieorchester ist unglaublich fehleranfällig. Und also allein, dass das logistisch und organisatorisch gut funktioniert, ist schon eine Aufregung. Und wie es dann klingt, ist nochmal on top.
Sehr schön. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, vielleicht nochmal einen kleinen Ausschnitt. Du hast ja noch ein paar mitgebracht. Was wollen wir denn als nächstes nehmen, damit ich das jetzt hier auf meinem tollen Pad zuspielen kann?
Sehr gerne. Dann würde ich vorschlagen, wir bleiben in der Reihenfolge und nehmen Paradox Unveiled. Das, da würde ich gerne auch vorher noch kurz bisschen was drüber erzählen. Ja. Diese unterschiedliche Zeitwahrnehmung im Twin Paradox, im Experiment, also im Gedankenexperiment, aber auch im Stück, das hat Gemini auch sehr, sehr spannend dargestellt. Und zwar mit einer für klassische Musik eher untypischen Vorgabe, nämlich, dass gleichzeitig zwei unterschiedliche Tempi im Orchester passieren. Also ein Instrument, in unserem Fall das Englischhorn, das beschreibt sozusagen den einen Zwilling und das restliche Orchester beschreibt den anderen Zwilling, den der auf der Erde zurückgeblieben ist. Und der wehrt sich so richtig hörbar gegen den Lauf der Zeit. Und man hört da so einen, ja, wilden Rhythmus, in den sich dieses Paradox hineinsteigert. Und den hat Gemini sehr exakt beschrieben. Und ja, ich würde sagen, diesen wilden Teil, den hören wir uns jetzt auch nochmal an.
Gerne, bevor wir jetzt reingehen, das finde ich, muss ich mal kurz nachhaken. Das heißt, wie hat Gemini das denn exakt beschrieben?
Ich lese mal vor, einigen Sätzen, wie die Beschreibung ist. Der treibende Rhythmus ist die Grundlage des gesamten Abschnitts. Die unerbittlich tickende Uhr der Reisenden. Durch ungewöhnliche Spieltechniken, rhythmische Verschiebungen und seine vielschichtige klangliche Komplexität verkörpert dieser Abschnitt die bedrohliche Natur des Zwillingsparadoxons. Die plötzliche Stille und die unveränderliche Präsenz des Englischhorns verstärken diese harte Realität. Für den einen Zwilling schreitet die Zeit unaufhaltsam voran, für den anderen ist seine Erfahrung für immer verändert.
Oh, ich bin gespannt. Achtung, jetzt kommt das nächste Stück.
Genau, hier am Ende hört man dann das einsame Englischhorn, wie es durch die Weiten des Weltalls davonschwebt. Und auf der Erde hat sich das Paradox mit einem lauten Knall aufgelöst.
Finde ich echt cool. Ich glaube, wir müssen öfter so einen Podcast machen. Ja, voll Spaß dran.
Es ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass, also Gemini hat natürlich nicht nur diese Beschreibungen geliefert, die ich jetzt vorgelesen habe. Das sind, also diese Beschreibungen sind Fazits, die es am Ende von bestimmten Abschnitten gezogen hat. Es gab schon auch konkrete Melodievorschläge, Rhythmen, Harmonisierungen, aber auch Instrumentierungen. Also Gemini hat schon auch wirklich konkret Töne vorgeschlagen, Melodien vorgeschlagen, mit denen wir gearbeitet haben. Aber letztlich blieb es in der Hand von Adrian und mir, also in menschlicher Hand, wie wir die einsetzen und wie das Stück dann am Ende fürs Orchester gesetzt wird und klingt.
Und dann habt ihr euch rausgetraut und habt das sozusagen der Öffentlichkeit vorgestellt. Beschreibt mal ein bisschen so Premiere, wie war das? Wie war die Rezeption von den Zuschauern? Sind die wie bei Strawinski ausgerastet und haben sich geschlagen und Buh geschrien oder fanden die das cool? Wie war es?
Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es für uns immer wichtig ist, auch zu transportieren, was dahinter steckt. Und da haben wir uns sehr drum bemüht. Also es gab eine Konzerteinführung, in der Adrian und ich und auch Joseph viel über das Stück gesprochen haben. Es gab ausführliche Programmhefte dazu, Interviews, Beschreibungen. Also das Publikum war schon so ein bisschen präpariert auf das, was sie da erwartet. Ich war trotzdem sau aufgeregt und habe aber gemerkt, schon während des Stücks, vor allem während des Abschnitts, den wir gerade gehört haben, dass man die Anspannung im Saal so richtig greifen konnte. Also dieses war mucksmäuschenstill und ja, man spürt es ja, wenn die Leute neben einem so angespannt sind, weil es aufregend ist einfach. Und den Eindruck hatte ich und das war natürlich ein Gänsehauterlebnis für mich. Und am Ende gab es auch viel Applaus, da haben wir uns drüber gefreut. Aber ehrlich gesagt, Kunst ist Kunst und wenn sie jetzt geboot hätten, wäre es auch eine Reaktion gewesen. Also Hauptsache, es reagiert das Publikum, aber mit viel Applaus war uns natürlich am liebsten.
Ja, ich liebe. Das heißt, du hast gar nicht mitgespielt oder warst du auch im Orchester dabei?
Nee, ich habe leider nicht mitgespielt. Normalerweise hätte ich, aber in dem Fall gab es Proben arbeitsmäßig und auch für die Veröffentlichung des Projekts an sich so viel Arbeit, dass das unfair gewesen wäre meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, wenn ich da nur auf der Stuhlkante sitze und mitspiele. Deswegen war ich froh, dass die das gemacht haben und ich einfach nur zuhören durfte.
Ja, ist ja vielleicht auch ganz interessant, auch mal, ne, das aus der ganz Absolut. Anderen Perspektive dann zu sehen. Ne? Ja, aber das wäre noch, das wäre ja noch ausgelieferter eigentlich, oder? Man sagt, okay.
Ja, ich bin es ja gewohnt, dass ich, wenn ich das Cello in der Hand habe, dann irgendwie selber wenigstens was machen kann oder das ja. Gefühl habe, was machen zu können. Und so kann man nur an seinen Fingernägeln kauen.
Naja, sehr schön. In welchem Kontext habt ihr das, war das extra, habt ihr das irgendwie noch eingebettet? Also irgendwie, oder war das ein Abend, wo es nur darum ging? Oder wie habt ihr das verpackt, quasi geframed?
Das war tatsächlich eingebettet in unsere Saisoneröffnung, also das erste Eröffnungskonzert unserer Spielzeit im Münchner Prinzregententheater, also ein sehr prominenter Platz. Und da waren wir natürlich auch stolz drauf, dass das diesen prominenten Platz bekommen hat. Lustigerweise, das war nicht so geplant, aber war im ersten Teil des Konzerts auch ein Stück von Hans Zimmer aus, na, jetzt liegt es mir auf der Zunge, sein berühmter Film, in dem es auch über das Twin Paradox geht, also auch um Weltreisende, die unterschiedlich altern. Das war ein Zufall und war aber irgendwie eine schöne Ergänzung, dass das programmatisch dann so toll zusammengepasst hat. Jetzt fällt mir tatsächlich leider
der Name. Ich kenne den Film auch, aber es fällt mir auch nicht mehr ein. Also Hans Zimmer, einer der bekanntesten, muss man sagen, Filmmusikkomponisten, glaube ich, der Welt.
Genau, absolut. Der berühmte und vielgespielte, ja.
Ja, vielleicht hat auch Gemini ein bisschen bei dem trainieren dürfen.
Das ist die Frage. Also natürlich stellen wir uns die auch, weil also mit unserem Ansatz haben wir ja bewusst auch urheberrechtliche Bedenken umgehen wollen. Wir wollten ja was Neues schaffen. Wir wollten was schaffen, was nicht klingt wie. Und das ist uns auch wichtig. Aber letztlich die Trainingsdaten kennen wir nicht. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die besten und interessantesten Resultate, dass die immer kamen, wenn ich metaphorisch gefragt habe, also wenn ich nicht einfach nur nach einer Melodie gefragt habe, sondern wenn ich die Melodie mit sehr blumigen oder ausgeschmückten Adjektiven beschrieben habe. Eben zum Beispiel, wie klingt es, wenn Zwillinge unterschiedlich altern, wenn sie sich durchs Universum bewegen. Also das heißt, so eine metaphorische Sprache hat das Sprachmodell dazu angestiftet, dann auch interessante musikalische Melodien zu liefern. Das heißt, wir haben uns dann im total kreativen Bereich am Ende bewegt und da war das gar nicht mehr so, der Gedanke klingt wie oder gibt's schon, sondern es war einfach wirklich ein kreativer Austausch.
Ja, ich glaube Interstellar hieß der Film,
kann genau, das sein? Genau, völlig richtig, jetzt hattest du Zeit nachzudenken.
Nee, ich habe Zeit nachzugucken. Ja, ja, aber auch ein cooler Film, muss man ja dazu sagen. Ja, sehr schön. Dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal den zweiten Teil. Ist das dann auch Paradox Unveiled?
Das wäre nur eine Alternative gewesen.
Also, dann gehen wir mal noch weiter. Wir haben noch zwei Stücke dann.
Eins noch, glaube ich, oder?
Ich glaube, ich habe noch zwei. Ich habe noch Piccolo hinten.
Ah, okay. Das können wir auch gerne machen, natürlich.
Das machen wir zum Abschluss.
Okay. Also dann, lass uns gerne Piccolo zuerst machen.
Okay.
Weil das letzte ist ein schönes Abschlussstück.
Ah, perfekt.
Soll ich erst was dazu erzählen?
Ja, bitte. Das hat gut funktioniert, glaube ich.
Gut. Also ich habe auch den multimodalen Aspekt von Gemini benutzt. Das heißt, Gemini kann auch Audio- und Video-Input verarbeiten. Und mir war es sehr wichtig, dass das Stück auch eine Verknüpfung zu den Musikerinnen und Musikern findet, die das spielen. Also dass es da einen direkten Bezug gibt. Das war mir wichtig. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe von 10 oder 12 Kollegen kleine Selfie-Videos gemacht, da haben die erzählt, was sie gerne spielen, was sie musikalisch für Vorlieben haben und haben auch ein bisschen was selber vorgespielt, improvisiert oder kleine Stücke vorgespielt. Und diese Videos, mit denen habe ich Gemini gefüttert und habe gesagt, okay, und jetzt mach mal für das Instrument, für die Person, die du da siehst, entwerf mal für die eine Melodie, die ich dann in einem Stück verwenden kann. Und da kamen zum Teil auch sehr spannende Vorschläge raus. Der Rhythmus, den wir vorhin gehört haben zum Beispiel, der ist von meinem Kollegen Alex, dem Schlagzeuger. Der war früher mal Metal-Schlagzeuger, bevor er im Orchester gelandet ist. Und der hatte ausgiebig über seine Metal-Präferenzen gesprochen. Und dieser Groove, den wir vorhin gehört haben, der basiert also auf diesem Vorschlag. Und dann gab es einen weiteren Vorschlag von Julia, unserer Piccolo-Flötistin. Für die hat Gemini eine Melodie komponiert für Piccolo und da soll eine Tuba noch mitspielen, weil Gemini wollte die großen Extreme im Sinne des Paradox, die großen Extreme gegenüberstellen, Piccolo und Tuba. Und diese Melodie für Julia, die hören wir jetzt im nächsten Ausschnitt, interpretiert von Piccolo, Flöte und Tuba.
Thank you.
Sehr schön. Das hatte schon was Filmmusikalisches.
Ja, also das Thema gibt natürlich auch viel für Bilder im Kopf her, finde ich, diese Weltraumthematik und auch die Thematik von so einem Paradox, das sich auflöst. Dazu würde auch der letzte Ausschnitt passen. Der ist nämlich insofern was Besonderes, weil er 100% Gemini ist. Also das heißt, da ist wirklich vom Menschen nichts hinzugefügt. Da geht es um einen Akkord am Schluss des Stücks, der Auflösung und ja, Harmonie symbolisieren soll. Und der ist 100% Gemini. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon anhören sollen.
Nein, den hören wir uns gleich zum Schluss an. Ich habe noch
alles
ein paar Fragen.
Alles klar, entschuldige.
Nein, alles gut. Aber das wollen wir schon genießen dann gleich nochmal zum Schluss. Was mich interessiert ist, also ich fand es total cool, also vor allem, dass wir dieses Piccolo jetzt gerade nochmal den Ausschnitt gehört haben, weil ich fand auch diese Geschichte dazu zu sagen, ihr habt auch den multimodalen Aspekt ausprobiert. Ich meine, das ist ja auch, also auf die Idee musst du ja auch erstmal kommen, sowas dann so rum zu machen. Ne? Das ist ja, also ich frage mich ja eh immer, wenn Menschen wirklich richtig kreativ sind und wenn auch, sage ich mal, expressionistische Musik vor 100 Jahren natürlich ohne solche Tools irgendwie gemacht wurde, da ist ja in den Köpfen von diesen Menschen irgendwas vorgegangen. Die mussten ja da irgendwie auch so einen Input kriegen. Wie würdest du das heute einschätzen, wenn du das jetzt, also wenn du jetzt mit so einem Tools arbeitest, glaubst du, das kann die Kreativität wirklich von Menschen nochmal ein bisschen, noch mehr challengen, noch mehr ein bisschen ausreizen? Oder wie würdest du das in der Summe beschreiben, wie das war?
Also mein Eindruck ist schon, dass wirklich originäre Kreativität, also die Schaffung von was ganz Neuem, ich werde jetzt mal ganz kurz musiktheoretisch, also als Schönberg gesagt hat Anfang des 20. Jahrhunderts, ich schmeiß alles hin und erfinde die Zwölftonmusik, die unmöglich klingt, aber trotzdem musiktheoretisch ein absolut krass innovatives Konzept war. Ich denke, sowas ist momentan nur von Menschen möglich. Aber was KI kann, gerade im Sinne der Co-Kreation, ist, Kreative dazu anzustiften, den eigenen Stil, den man ja unzweifelhaft hat, zu hinterfragen, dadurch, dass man Impulse aus ganz anderen Richtungen bekommt. Also wie als würde man sich mit einem unglaublich kompetenten und vielwissenden Partner oder Co-Creator unterhalten und dann eben spannende Einblicke bekommen, die aus einer ganz anderen Richtung sind. Und das bedeutet, wir brechen unseren eigenen Stil auf, wir denken andere Wege und das finde ich eine unglaubliche Bereicherung im kreativen Prozess.
Also stimmt dir da komplett zu? Ich meine, das aktuell zumindest kann ja eine KI eigentlich auch nur das reproduzieren, was sie natürlich irgendwo mal beigebracht bekommen hat. Ne? Deswegen kann sie ja gar nicht was ganz Neues machen und auch so Konventionen zu brechen und sowas. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, wenn wir über so generelle oder diese AGI, ne, diese Artificial General Intelligence Modelle reden, die ja dann vielleicht sowas tatsächlich irgendwann mal können. Aber jetzt heute ist es ja so, dass sie uns einfach vielleicht auch immer einen neuen Blickwinkel dann quasi auch mal oder uns so ein bisschen challengen, ne, einfach anders vielleicht auf Sachen zu gucken. War das euer einziges und letztes Projekt oder glaubt ihr, seid ihr angefixt und könnt euch vorstellen, nochmal was zu machen?
Also unser letztes gemeinsames Projekt war es auf keinen Fall. Mit KI weiß ich nicht. Es wären natürlich spannende Ansätze. Also Adrian meinte, der hat auch einige Opern geschrieben, er meinte, im Bereich der Oper wäre das toll, weil Oper beinhaltet ja jetzt nicht nur Musik und nur Orchester, sondern da geht es auch um Gesang, um Bühne, um Bühnenbild, um ein Sujet, also um eine Textvorlage. Das wären ganz viele Bereiche, in denen sich ein Sprachmodell toll verwirklichen könnte. Also das wäre vielleicht ein Gedanke, aber konkrete Pläne gibt es dafür noch nicht. Im Moment würden wir uns Also arbeiten wir darauf hin, dass das Stück einfach noch öfter gespielt wird und dass wir die Geschichte dazu noch weiter erzählen können.
Ja, wie ist das eigentlich urheberrechtlich?
Tatsächlich unbedenklich, weil die kreative Schaffenshöhe von Adrian und mir weitaus groß genug ist, als dass es als menschliches Stück gilt. Also soweit ich weiß, ist eine gewisse Schaffenshöhe beim Prompting allein schon ausreichend für das Resultat. Aber in unserem Fall ist es ja wirklich so, dass das Stück ein menschliches ist. Also wir haben Impulse bekommen, wir haben Inspiration bekommen, aber zusammengebastelt in diesem saloppen Sinne haben wir es tatsächlich selber. Deswegen ist das jetzt unbedenklich.
Ja, also vielleicht als Hintergrund, warum habe ich das gefragt? Weil grundsätzlich erstmal, wenn eine KI irgendwas an sich macht, also eine Maschine kann keinen Copyright erzeugen, genau, quasi. Ne? Aber dadurch, dass ihr wirklich komponiert habt und die Inspiration aus der KI kam, liegt das Copyright jetzt bei euch dann. Ne?
Für uns als Künstler gibt es ja nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Frage zum Thema Urheberrecht. Und ja, das meinte ich jetzt eher mit unanfechtbar in dem Zusammenhang, weil sonst der Output natürlich, also hängt von den Trainingsdaten ab und liegt damit nicht wirklich in unserer Hand, sondern in der Hand des Herstellers von dem KI-Modell.
Ja. Fühlt sich das denn für dich an wie richtiges Komponieren? Oder war das jetzt schon irgendwie ein bisschen anders? Da sagst du, nee, das war jetzt einfach eine andere Inspiration, aber eigentlich, also irgendwie ein neues Tool auszuprobieren.
Das ist schon echtes Komponieren. Ein bisschen so, wie ich vorhin gesagt habe, mit einem allwissenden Partner an der Seite. Was vielleicht noch ganz lustig ist, ist, der ist auch nie beleidigt. Also wenn man einen Vorschlag nicht mag, dann hat man 5 Sekunden später einen neuen Vorschlag, ohne zu murren. Und das
auch ist schade.
Ja, ist ungewohnt, sage ich mal. Aber insofern ist es schon ein Sparringspartner ein Stück weit, den man nicht unbedingt vermenschlichen sollte, finde ich jetzt auch. Aber im Sinne von einem Software-Tool auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Partner.
Ja, sehr schön. Wenn wir noch einen Schritt weiter mal in die Zukunft gucken, glaubst du, weil ich finde ja vor allen Dingen im Bereich Robotik sieht man ja heutzutage mit dem Einsatz von Sprachmodellen, dass da exponentiell sich Sachen entwickeln. Ne? Wenn man sich anguckt, wie viel in der Robotik, also in der Filigranität auch, nennt man das so, also so filigran die auch waren bisher, beziehungsweise nicht filigran, wie komplex die Programmierung war, was man da jetzt in den letzten 1-2 Jahren gesehen hat, was da passiert ist, was die Motorik angeht, was das Verständnis von Kontext angeht. Glaubst du, dass tatsächlich KI auch im Kontext von Musik spielen mal eine Rolle spielen wird?
Habe ich natürlich viel drüber nachgedacht. Mein Eindruck war, das wird, wenn, dann auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern. Also wir sind an so vielen Ecken und Enden hängen geblieben, einfach weil KI noch nicht dazu in der Lage ist oder bei weitem noch nicht dazu in der Lage ist. Also das fängt schon an bei dem Output überhaupt in Noten und dann eine exakte Bezeichnung. Und beim Spielen geht es ja auch um noch viel mehr, nicht nur um Motorik. Da wird es sicher unglaublich faszinierende Entwicklungen geben in der nächsten Zeit, aber ich glaube, dass es noch eine ganze Weile etwas ist, was rein menschlich bleiben wird.
Ich finde, also was wir immer, wenn wir so im Wirtschafts-Industriekontext solche Projekte machen, also eigentlich geht mir das Herz auf, weil das ist eigentlich genau das, was wir den Leuten sagen. Nehmt sowas, probiert es mal aus, spielt damit rum, guckt euch die Vor- und Nachteile an, aber beschäftigt euch damit. Und das ist so geil, ehrlich gesagt, wenn ich das mal so salopp sagen darf, dass ihr das so gemacht habt. Wir nennen das immer Ambidextrie, also diese Beidhändigkeit, sagen, hey klar, ihr spielt natürlich auch normales Repertoire, ihr bettet das quasi in, ne? Und da habt ihr das vorbildlich, finde ich jetzt aus meiner Sicht, wenn ich mir das so anmaßen darf, vorbildlich gemacht, ihr bettet das in normales Programm ein, aber ihr geht damit offen um, ihr klärt die Leute auf, ihr nehmt die Angst vor solchen Sachen. Das wünsche ich mir oftmals auch wirklich in der Wirtschaft, dass wir in allen Bereichen, in denen wir sozusagen Veränderungen durch neue Tools, neue Technologien haben, dass Menschen einfach offen damit umgehen, dass sie sich diese Sachen angucken, sie kritisch, aber ausprobieren und auch die Vorteile sehen und aber auch so, wie du es richtig einschätzt, sagen, hey, das ist vielleicht noch nicht heute soweit, aber wenn wir uns heute nicht damit beschäftigen, dann sind wir vielleicht morgen oder übermorgen irgendwie rechts und links überholt worden.
Das ist auch eigentlich mein persönliches Fazit. Angst vor neuer Technologie oder vor KI im Speziellen muss man eigentlich nur dann haben, wenn man sich damit nicht beschäftigt.
Also ein schöneres Schlusswort kann ich nicht machen. Ich würde sagen, aber das Schlusswort kriegt Gemini mit seiner eigenen Komposition. Und wir spielen nochmal das letzte Stück. Ich sage aber schon vorher, Jakob, vielen, vielen Dank. Das war einer der coolsten Podcasts, die ich, glaube ich, hier aufgenommen habe. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich kann jetzt auch hier Sachen einsteuern. Das finde ich auch cool. Und ich hoffe nicht, dass wir uns das letzte Mal gehört und gesehen haben, weil das werde ich sicherlich weiter verfolgen, was ihr da treibt.
Würde mich sehr freuen. Ich fand es auch super. Und ich danke nochmal ganz, ganz herzlich für die Einladung. Und jetzt würde ich noch ganz kurz sagen, ja, was wir hören, weil es auch ein Abschluss des Stücks ist oder ein Teil des Endes. Und, ich zitiere ein letztes Mal noch Gemini. Wir erschaffen einen Akkord, der sich weit, ätherisch und letztlich friedlich anfühlt und der die lang ersehnte Gelassenheit nach einer turbulenten Reise widerspiegelt. Statt mit klaren Intervallen arbeiten wir mit dem Konzept der Pitch Clouds, also mit Notenclustern, die einen verschwommenen, schimmernden Effekt erzeugen.
Ladies and Gentlemen, The Twin Paradox bei Jakob Haas. Vielen Dank, Jakob, dass du da warst. Jetzt geht's los.